Ich bin ein Kuhbauer im mittleren Westen. Es ist nicht der beste Job, aber es ist ein Job. Und da es heutzutage so schwer ist, eine gut bezahlte Arbeit zu finden, habe ich gelernt, ihn zu schätzen. Die Arbeit besteht darin, hinter den Kühen sauber zu machen, ihre Hufe zu überprüfen, sie zu melken und ihnen bei der Geburt zu helfen, wenn es nötig ist. Von außen betrachtet ist es eine ziemlich schmutzige Arbeit, aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich den schlechten Geruch gar nicht mehr wahrnehme, wie ich es am Anfang tat. Am Anfang war es fast unerträglich, aber jetzt ist es wirklich nichts mehr. Der Hof gehörte meinem Vater vor mir und davor seinem Vater. Die Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, handelt von meinem Vater. Er erzählte sie mir, als ich mit dieser Arbeit anfing, fast wie eine Art, was man nicht tun sollte, wenn man sich um die Tiere kümmert und auf dem Hof arbeitet. Er ist nicht mehr unter uns, möge er in Frieden ruhen. Aber diese Geschichte hat mich jahrelang verfolgt, also habe ich beschlossen, dass andere sie hören und selbst beurteilen sollen. Das geschah in den 1960er Jahren, als mein Vater in seinen 20ern war. Er arbeitete mit seinem Vater, Bill, auf dem Hof. Damals hasste er die Arbeit. Er hasste den schlechten Geruch, der im Sommer durch die Hitze noch schlimmer wurde, und das Hinterherputzen bei den Kühen war das Schlimmste. Die Kühe standen in einem großen Stall, eigentlich eher wie ein großes Lagerhaus, wo sie gefüttert wurden und nachts untergebracht waren. Tagsüber konnten die Kühe grasen, und nachts machten sie ihren Kot, der auf den Betonboden unter ihnen fiel. Am Morgen, wenn die Kühe zum Weiden hinausgingen, nahm mein Vater einen sehr langen Schlauch und spritzte den Kot bis zum Ende des Gebäudes in einen Schacht, der in einen großen Tank unter dem Stall führte. Der Tank füllte sich mit den Abfällen, und einmal pro Woche kam ein Mann, um den Tank zu leeren und den Müll zu entsorgen. Es war wirklich eine unangenehme Arbeit, aber mein Vater machte sie trotzdem. Mein Großvater entschied jedoch, dass die Arbeit zu viel für ihn und meinen Vater allein war, also beschlossen sie, einen weiteren Bauern einzustellen. Wochenlang zeigte niemand Interesse an der Arbeit, bis sie in einem örtlichen Lebensmittelladen einen Mann namens Fred kennenlernten. Er war Mitte 20 und sehr begierig darauf zu arbeiten. Er hatte seit Jahren keinen Job mehr und war verzweifelt nach einem Gehalt, da seine Frau mit ihrem ersten Kind schwanger war. Mein Großvater stellte ihn direkt im Lebensmittelladen ein und am nächsten Tag arbeitete Fred härter auf dem Hof als jeder andere, den mein Vater je arbeiten gesehen hatte. Er war entschlossen und sehr ehrgeizig. Er lief ständig über den Hof, reparierte Dinge, die repariert werden mussten, und versuchte absolut alles zu lernen, was gemacht wurde. Er liebte seine Arbeit und erzählte allen, dass er nur gut in dem sein wollte, wofür er bezahlt wurde. Er glaubte an ehrliche Arbeit und daran, dass die Menschen das Geld verdienen sollten, für das sie arbeiten. Mein Vater gab zu, dass er es liebte, Fred in der Nähe zu haben, nicht nur weil er hart arbeitete, sondern auch weil er naiv und ziemlich leicht zu beeinflussen war. Ich denke, mein Vater hatte tagsüber bestimmte Aufgaben, die ihm mein Großvater zuwies, und jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde, etwas zu tun, gab er diese Aufgabe einfach an Fred weiter. Fred störte es nicht, weil er es nicht wusste, und meinem Vater war es egal, weil es weniger Arbeit bedeutete, die er hasste. Ungefähr 4 Monate vergingen, in denen Fred den Großteil der Arbeit auf der Farm erledigte, und mein Vater begann es sogar ein wenig amüsant zu finden, dass Fred wirklich alles tat, was man ihm sagte, ohne zu hinterfragen. Er war glücklich, es zu tun. Eines heißen Sommermorgens waren die Kühe auf der Weide, und mein Großvater sagte meinem Vater, er solle den Mist wie üblich durch die Leitung am Ende der Scheune spülen. Mein Vater gab die Arbeit dann an Fred weiter, während er sich neben die Scheune setzte und eine Zigarette rauchte. Als Fred fertig war, kam er heraus, um meinem Vater mitzuteilen, dass er eine Idee hatte, die der Farm enorm zugute kommen würde. Er sagte, wenn sie den Tank unter der Scheune selbst leeren würden, könnten sie den Kuhmist als Dünger auf den Feldern verwenden. Das würde die Pflanzen düngen und sie größer und schneller wachsen lassen. Mein Vater erzählte mir, dass er die Idee anfangs für dumm hielt, dann aber dachte, es wäre lustig zu sehen, ob Fred tatsächlich versuchen würde, diesen Misttank zu leeren. Also stimmte er zu. Er erzählte meinem Großvater nichts davon, weil er wusste, dass dieser es niemals erlaubt hätte und er wollte einfach sehen, wie sich das entwickeln würde. Er zeigte Fred, wohin er gehen musste, um das Entlüftungsventil zu öffnen und den Tank in die großen Fässer zu entleeren. Er warnte ihn, sehr vorsichtig zu sein und das Ventil nicht zu schnell zu drehen, da die Leitung sonst verstopfen und sie jemanden rufen müssten, um sie zu reparieren. Mein Vater ließ Fred allein, um seinen Plan umzusetzen, und beschloss, eine Runde um die Scheune zu machen, um die Türen zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Was mein Vater zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass Fred das Ventil zu schnell drehen und die Leitung verstopfen würde. Fred würde den Tank von oben öffnen und einen Stock in den Schlamm stecken, um zu versuchen, das, was die Leitung blockierte, zu lösen. Mein Vater hörte Schreie aus der Scheune und rannte schnell, um zu sehen, was los war. Er ging zum Tank hinunter und war entsetzt über das, was er fand. Fred war in den riesigen 5000-Gallonen-Tank gefallen, der seit einer Woche nicht geleert worden war, und er ertrank jetzt in dem dicken Mist, verzweifelt nach Hilfe greifend. Als mein Vater oben an der Leiter ankam und in den Tank schaute, konnte er nur Freds Hand sehen, die aus dem braunen Schlamm ragte. Er packte sie und versuchte, ihn herauszuziehen, aber er hatte oben auf dem Tank keinen Halt. Er schaffte es, Fred so weit herauszuziehen, dass dieser ihm sagen konnte, dass er es nur selbst reparieren wollte, da er wusste, dass sie sonst jemanden für seinen Fehler bezahlen müssten. Mein Vater versuchte, ihn zu beruhigen und sagte ihm, dass alles in Ordnung sein würde. Aber genau in diesem Moment rutschte sein Griff ab und Fred sank erneut in den dicken Mist. Dieses Mal war kein Teil von Freds Körper mehr greifbar, um ihn möglicherweise zu retten. Mein Vater wusste nicht, was er tun sollte, also rannte er so schnell er konnte über die Farm, um meinen Großvater zu holen, der sofort die Polizei rief. Als sie am Tank ankamen, war Freds Hand unter dem Schlamm verschwunden und mein Vater und mein Großvater konnten nichts tun, außer zu warten. Die Polizei kam mit der Feuerwehr, die auch nicht viel Erfahrung damit hatte, wie man mit der Situation umgehen sollte. Schließlich benutzten sie eine Metallstange mit einer Art Schlinge am Ende, und als sie Fred herauszogen, war klar, dass er verstorben war. Mein Vater war entsetzt und fühlte sich schuldig. Er wusste, dass es eine schlechte Idee gewesen war, aber er dachte, es wäre lustig. Er hätte Fred aufhalten können, aber seine eigene Arroganz ließ ihn es tun. Fred hinterließ seine Frau als Witwe und sie heiratete nie wieder. Sie nannte ihren Sohn nach ihm und zog schließlich aus der Stadt weg. Mein Vater beschloss, den Rest seines Lebens so hart zu arbeiten wie Fred, um den Mann zu ehren, dessen Tod er verschuldet fühlte. Mein Vater verstarb 2018 und seine letzten Worte an mich waren, niemals die harte Arbeit eines anderen auszunutzen. Ich bin ein 15-jähriger Junge, aber ich war etwa 7 Jahre alt, als das passiert ist. Also entschuldigt bitte, falls etwas nicht ganz logisch erscheint. Es ist schwer, sich an Dinge aus so jungen Jahren zu erinnern. Und ich leide immer noch unter PTSD wegen der ganzen Erfahrung. Bevor ich euch erzähle, was an jenem Tag geschah, denke ich, sollte ich erklären, wie wir überhaupt in diese Situation geraten sind. Mein Vater war die Art von Mensch, der, wenn er sich etwas vorgenommen hatte, es unbedingt durchziehen musste, und es gab keine Möglichkeit, ihn davon abzubringen. Meiner Mutter störte das, aber sie unterstützte ihn immer bei all seinen Unternehmungen, ihr wisst schon, aus Liebe oder so. Als mein Vater also sagte, er wolle eine Farm kaufen und sich dem Weizenanbau widmen, war meine Mutter nicht völlig überrascht. Mein Vater hatte eine Menge Geld aus seinem früheren Job als Autoverkäufer gespart und hatte bereits ein Haus für uns ausgesucht. Meine Mutter erzählte mir erst vor kurzem, dass sie frustriert war, weil mein Vater nicht berücksichtigt hatte, wie sie darüber dachte, aber am Tag nach der Idee verkauften sie unser altes Haus und es ging relativ schnell weg. Meine Eltern hatten nur ein paar Wochen Zeit, um das Haus zu packen, in dem sie ihre ganze Beziehung lang gelebt hatten. Meine Mutter sagte, als wir auf der Farm ankamen, war es ein totales Chaos. Das Haus war in Trümmern, überall war Staub und das Land schien von BMX-Fahrern genutzt worden zu sein, mit Wegen und kleinen Hügeln überall. In den folgenden Monaten schaffte es mein Vater, die Felder zu ebnen und das Haus teilweise zu reparieren, bevor er anfing, die Ersparnisse aufzubrauchen, die er hatte. Meine Mutter wusste damals nicht, dass sie praktisch pleite waren, hatte aber einen Verdacht, als all ihre teuren Schmuckstücke verschwanden. Später fand sie heraus, dass er sie verkauft hatte, um den riesigen Traktor zu bezahlen, den er gekauft hatte. Meine Mutter wurde im Laufe der Zeit immer unglücklicher in der Ehe und hatte das Gefühl, dass meinem Vater nur seine Träume und nicht ihre Gefühle wichtig waren. Trotzdem zeigte sie mir gegenüber eine tapfere Fassade und hielt durch. Mein Vater arbeitete Tag und Nacht auf den Feldern, um die Ernten vorzubereiten, die er eines Tages pflanzen wollte, aber es schien immer etwas dazwischen zu kommen. Der Boden hatte nicht genug Nährstoffe, es gab nicht genug direktes Sonnenlicht. Die Ziegen des Nachbarn drangen immer wieder in unsere Felder ein. Es gab nicht genug Tageslicht, um die Samen zu pflanzen. Der Traktor musste repariert werden und so weiter und so fort. Schließlich stellte meine Mutter ihm ein Ultimatum. Wenn er nicht innerhalb einer Woche anfing, die Felder zu bepflanzen, würden wir in die Stadt zurückkehren, wo er einen vernünftigen Job finden könnte. Sie hasste es, auf der Farm zu sein, und sie wusste, dass er von Natur aus ein Aufschieber war. Also dachte sie, er würde es nicht tun, und wir wären in weniger als einem Monat zurück in der Stadt, wo das Leben wieder gut sein würde. Aber zu ihrem totalen Erstaunen und ihrer tiefen Enttäuschung lag sie falsch. Am nächsten Tag begann er am Traktor zu arbeiten und das Land für die Aussaat zu pflügen. Sie erzählte mir, sie hatte gehofft, dass er ihre Verzweiflung, diesem Ort zu entkommen, erkennen und endlich ihre Gefühle in den Vordergrund stellen würde. Aber wieder lag sie falsch. Nach 3 Tagen begann er, die Samen zu säen. An diesem Tag war er mitten auf dem Feld, als der Traktor aufhörte zu funktionieren. Meine Mutter konnte den Rauch vom Haus aus sehen, also ging sie hinaus, um ihn zu rufen und zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Vom Feld aus rief er ihr zu, dass alles in Ordnung sei. Dann sagte sie mir, ich solle hinausgehen, um zu sehen, ob er Hilfe brauchte. Ich ging über das Feld zu meinem Vater und fragte ihn, ob ich irgendetwas tun könne. Er sagte, er würde den Traktor auf mögliche Probleme überprüfen, die repariert werden müssten, und meinte, ich könne auf dem Traktor sitzen bleiben, während er arbeitete. Natürlich, sagte ich ja. Ich war ein 7-jähriges Kind. Welches Kind in dem Alter würde nicht gerne auf einem Traktor sitzen? Mein Vater half mir hoch, und in den nächsten 15 Minuten oder so saß ich dort, betrachtete die Hebel und Knöpfe, während er um den Traktor herumging, um nach dem Problem zu suchen, das ihn zum Stillstand gebracht hatte. Er sagte mir, ich solle nichts anfassen, während ich dort oben sei, und ich hielt mein Versprechen zumindest anfangs. Aber ich glaube, es war einfach zu viel für mich. Ich zog an einem der Hebel und spürte, wie sich der Traktor ruckartig nach hinten bewegte. In einer einzigen Bewegung hörte ich meinen Vater aufschreien und ein dumpfes Geräusch, aber ich dachte mir nichts dabei. Ich sprang vom Traktor und schaute nach hinten und sah, dass die untere Hälfte des Körpers meines Vaters unter dem Reifen des Traktors zerquetscht war. Er war bei Bewusstsein und sprach. Er sagte mir, ich solle Mama holen. Ich rannte so schnell ich konnte zum Haus und schlug die Tür auf. In dem Alter hatte ich keine Ahnung, wie man in einer Notsituation die Fassung bewahrt. Tränen liefen mir übers Gesicht und meine Mutter beschrieb später, dass ich ein wirres Durcheinander aus Schluchzen und Gestammel war. Ich bemühte mich so sehr, ihr zu erzählen, was passiert war, aber die Worte wollten einfach nicht herauskommen. Stattdessen begann ich, nach draußen in Richtung Traktor zu zeigen. Sie schien zu verstehen, dass etwas Dringendes mit Papa passiert war. Schnell rannte sie zur Tür hinaus und über das Feld. Meine arme Mutter hatte Schwierigkeiten, zu ihm zu gelangen. Der Boden war vom Traktor tief aufgewühlt, und sie fiel immer wieder hin, als sie versuchte, ihn zu erreichen. Als sie es endlich schaffte, sah ich, wie sie auf die Knie sank. Ich lief so schnell ich konnte zu ihnen hinüber. Mein Vater sagte ihr, dass alles gut werden würde, während sie weinend über ihm kniete. Sie wiederholte immer wieder, dass sie nicht ohne ihn leben könne und ihn brauche, um zu überleben. Ihre Worte ergaben nicht mehr viel Sinn, aber selbst in diesem Alter konnte ich erkennen, dass er versuchte, ihr zu sagen, dass er sie liebte. Meine Mutter, fest entschlossen, sein Leben zu retten und ohne logisch nachzudenken, stieg auf den Traktor und schaffte es, ihn von ihm herunterzubewegen. Natürlich machte das alles nur noch schlimmer. Sein Unterkörper war völlig zertrümmert und blutete stark. Soweit ich sehen konnte, waren seine Beine fast vollständig zerquetscht und Knochen ragten aus seinem Fleisch heraus. Meine Mutter bat mich wegzusehen, aber sie sagte, ich solle meinem Vater sagen, dass ich ihn liebe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte nicht sprechen und egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte meinen Blick nicht abwenden. An diesem Tag hörte mein Vater auf zu atmen. Kurz darauf rannte meine Mutter ins Haus, um die Polizei zu rufen. Als die Sanitäter ankamen, sagten sie meiner Mutter, dass niemand etwas hätte tun können, um ihn zu retten. Seitdem versucht meine Mutter mir zu sagen, dass sein Tod nicht meine Schuld war, dass ich nur ein Kind war. Aber über all die Jahre, durch alles, was ich erlebt habe und all die Therapien, die ich gemacht habe, weiß ich in meinem Herzen, dass ich an diesem Tag meinen Vater getötet habe. Ich bin eine ziemlich vorsichtige Person. Ich habe mir immer gesagt, dass ich niemals wie andere Menschen sein würde, die sich in gefährliche Situationen bringen. Aber genau das ist passiert. Ich bin 28 Jahre alt und lebe derzeit mit meinem Ehemann Sam und unserer dreijährigen Tochter Elena zusammen. Sowohl Sam als auch ich sind in dieser Gegend aufgewachsen. Und als wir geheiratet haben, entschieden wir, dass ein schönes Haus auf einem großen Grundstück perfekt für uns wäre. Wir waren nie die Art von Menschen, die in der Stadt leben, und wir wollten, dass unsere Tochter viel Platz zum Spielen hat. In den 5 Jahren, die wir hier leben, haben wir viele Nutztiere über Craigslist gekauft. Wir fingen mit Hühnern an, dann kamen Schweine und schließlich Ziegen. Vor etwas mehr als einem Jahr schlug ich meinem Mann vor, dass es Spaß machen würde, eine Kuh zu haben. Wir könnten sie melken. Und sie müsste ihr Kalb nicht verlassen, wie es bei den meisten Milchkühen der Fall ist. Wir hatten also das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Nach etwa 6 Monaten stellten wir fest, dass es zu viel Arbeit war, sich um sie und ihr Kalb zu kümmern, und wir wollten, dass sie in ein Zuhause kommen, wo sie die richtige Pflege bekommen konnten. Ich war wirklich traurig, sie gehen zu lassen, aber ich wusste auch, dass es das Richtige war. Ich schlug meinem Mann vor, sie bei Craigslist einzustellen. Und er stimmte zu, dass das eine gute Idee sei. Also tat ich das sofort. Wir wussten, dass sie schnell verkauft werden würden, da sie gut zu melken war und mit ihrem Kalb kam. Innerhalb weniger Stunden, nachdem wir die Tiere eingestellt hatten, bekamen wir etwa 10 E-Mails. Wir sortierten die Betrugsversuche aus und eine Person stach für uns heraus. Sie sagten, sie hätten eine 50 Hektar große Farm mit anderen Milchkühen, also hatten sie Erfahrung. Außerdem sagten sie, sie könnten sie so schnell wie möglich abholen, zu dem genauen Preis, den wir verlangt hatten. Wir waren sehr froh zu wissen, dass sie in ein gutes Zuhause kommen würden. Das einzige Problem war, dass mein Mann in der nächsten Woche beruflich verreisen würde. Er sagte mir mehrmals, dass er sich unwohl fühlte, wenn ein Fremder zur Farm kommen würde, während er nicht da war. Aber ich war etwas zu vertrauensselig und überzeugt, dass alles gut gehen würde. Die Leute in unserer Gegend sind gute Menschen und ich hatte nichts Schlechtes von Tierverkäufen in der Region gehört. Die Leute, die kommen wollten, hießen John und Betty. Damals machte ich mir einen kleinen Scherz über ihre langweiligen Namen, fast so, als ob sie erfunden klingen würden. Aber dieser Gedanke verschwand schnell und ich dachte nicht weiter darüber nach. Ich gab ihnen unsere Adresse und sagte, sie könnten die Kühe am nächsten Tag gegen 16 Uhr abholen. An diesem Abend gab mein Mann Elena und mir einen Kuss und machte sich auf den Weg zu seiner Dienstreise. Mein Mann war immer sehr ernst, wenn es darum ging, uns allein zu lassen. Wir vereinbarten feste Anrufzeiten, um sicherzustellen, dass wir kommunizierten, und wenn ich einen Anruf verpassen würde, würde er die Polizei benachrichtigen. Das mag für manche dramatisch klingen, aber es war unsere Routine, und wenn es ihm mehr Sicherheit beim Verreisen gab, war ich völlig einverstanden. Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Ich wachte früh auf, gegen 6 Uhr, um alle Tiere herauszulassen, sie zu füttern und ihnen Wasser zu geben. Sie waren an diesem Tag sehr aufgeregt, da es am Tag zuvor geregnet hatte und sie drinnen bleiben mussten. Elena kam morgens immer mit mir heraus und es war sehr süß zu sehen, wie sie mit allen Tieren interagierte. Ich ließ die Kühe heraus, was ich für das letzte Mal hielt. Ich streichelte ihnen den Rücken und verabschiedete mich irgendwie von ihnen. Gegen 13 Uhr bereitete ich etwas zu essen für Elena und mich vor und zog ihr andere Kleidung für den Abend an. Danach setzten wir uns auf das Sofa und warteten darauf, dass es 16 Uhr wurde, die Zeit, zu der die Kühe abgeholt werden sollten. Im Laufe des Tages führte ich meine routinemäßigen Telefonate mit meinem Mann, um ihm zu erzählen, wie es uns ging. Um ganz ehrlich zu sein, bereute ich es wirklich, Fremde ins Haus gelassen zu haben, während er nicht da war. Ich begann, ein schreckliches Gefühl im Magen zu bekommen, das ich nicht abschütteln konnte. John und Betty riefen an und sagten, sie seien nur noch 5 Minuten entfernt. Ich ging auf die Veranda, um sie zu empfangen, während sie sich näherten. Ich hatte Elena gerade zum Schlafen gelegt, also war ich völlig allein draußen. Das Erste, was mir auffiel, als sie ankamen, war das unordentliche Erscheinungsbild der beiden. Sofort begann ich, zurück ins Haus zu rennen, bevor einer von ihnen schrie, »Nein, nein, komm jetzt her!« Seine Stimme hatte einen starken Südstaaten-Akzent, fast schwer zu verstehen. Ich spürte etwas Hartes an meinem Rücken und wusste sofort, dass es eine Waffe sein musste. Ich fragte sie mit zitternder Stimme, was sie wollten, aber ich hatte kein Bargeld im Haus. Sie sagten schnell, ich solle still sein, und wenn ich am Leben bleiben wolle, müsste ich genau das tun, was sie sagten. Die Frau, Betty, hatte eine raue Stimme, als hätte sie über 40 Jahre lang geraucht. Man konnte hören, dass auch sie aus dem Süden stammte. »Du gehst rein und holst all deinen Schmuck, packst ihn in die Tasche und gibst ihn mir sofort«, sagte sie. »Während John sich nimmt, was er will, wirst du keinen Widerstand leisten.« Mein erster Gedanke war an meine Tochter. Ich durfte nicht zulassen, dass sie Elena finden. Ich wusste nicht, wozu diese Leute fähig waren. Ich sagte, ich würde es tun, aber ich wusste schon, dass ich es nicht tun würde. Ich musste meine Tochter schützen. Ich ging ins Haus und Betty schloss die Tür hinter mir. Ich ging ins Schlafzimmer, wo mein Mann ein Gewehr unter dem Bett aufbewahrte. Ich wusste, dass ich, wenn ich es erreichte, das Leben meiner Tochter und vielleicht auch meines retten könnte. Ich bewahrte meinen Schmuckkasten unter dem Bett auf. Ich musste ihn erreichen. Meine Stimme war in diesem Moment ruhig, weil ich so besorgt war, dass sie Verdacht schöpfen könnte, dachte ich. »Gib mir, was ich verlangt habe«, sagte sie, und ich spürte ihren Speichel auf meinem Gesicht, während sie sprach. Ihr fehlten fast alle Zähne, was mich nicht überraschte, auch wenn es mich anwiderte. Ich kniete mich auf den Boden und schaute unter das Bett. Dort war es, nur ein paar Zentimeter entfernt. Ich wusste, dass ich schnell sein musste, wenn ich aus dieser Situation herauskommen wollte, ohne dass meine Tochter und ich unser Leben verlieren. Mit einer schnellen Bewegung zog ich das Gewehr hervor und schoss. Ohne zu zielen, ohne nachzudenken, feuerte ich einen Schuss ab. Die Wucht des Aufpralls ließ Betty quer durch das Zimmer fliegen. Ihre Brust war von der Explosion völlig zerstört und der Geruch von Schießpulver mischte sich mit dem Gestank ihres Blutes, das langsam aus der großen Wunde, die ich gerade verursacht hatte, an den Wänden und auf dem Boden tropfte. Sie starb innerhalb von Sekunden. Es war ein doppelläufiges Gewehr und ich wusste, dass ich nur eine Chance hatte, wenn John hereinstürmte, um auch ihn zu erschießen. Die Adrenalin raste durch meinen Körper. Ich dachte nicht einmal an die Person, die gerade in meinem Schlafzimmer gestorben war. Alles, woran ich denken konnte, war, meine Tochter zu beschützen. Wenn ich dabei sterben würde, dann sei es so. John stürmte in das Zimmer und rief nach Betty, aber als er die Szene sah, hatte ich keine Chance zu schießen. Er begann, die Treppe hinunterzulaufen und rannte aus Tür, während er »Oh mein Gott!« schrie. Seine Stimme brach vor Trauer. Ich rannte, um Elena zu holen, und setzte mich mit ihr auf die vordere Veranda. Die Polizei kam 30 Minuten später und sagte, mein Mann habe sie angerufen, weil etwas nicht in Ordnung zu sein schien. Ich hatte ihn nicht zur geplanten Zeit angerufen, also wusste er, dass etwas passiert sein musste. Ich konnte kaum sprechen. Ich fühlte mich, als sei ich in einen Schockzustand geraten. Die Beamten durchsuchten das Haus und fanden die Leiche im Obergeschoss. Und natürlich waren die Namen falsch. Sie konnten den Mann nicht identifizieren, aber die Frau war jemand, den die Beamten aus der Gegend gut kannten. Sie war mehrmals wegen drogenbezogener Vergehen verhaftet worden. Dieser Tag war der schlimmste und traumatischste meines Lebens. Aber er lehrte mich eine sehr wertvolle Lektion. Unterschätze nie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind und vertraue niemals fremden Blindlings. Es war der 28. März 2000. Mein Mann Robin und ich waren gerade von Seattle, Washington, nach Fort Worth, Texas umgezogen. Mein Mann hatte ein Jobangebot erhalten, das ihn wirklich begeisterte. Seinen Worten nach konnte er es einfach nicht ablehnen. Er ist Architekt und das Unternehmen, für das er schon immer arbeiten wollte, war dort ansässig. Ich konnte nicht Nein sagen. Er war so glücklich und ich war glücklich für ihn. Wir hatten 4 Kinder, einen 13-jährigen Sohn namens Josh, ein 10-jähriges Mädchen namens Jamie, ein 7-jähriges Mädchen namens April und unsere Kleinste, ein 3-jähriges Mädchen namens Paula. Unsere Kinder waren super aufgeregt. Sie hatten im Fernsehen von Cowboys gehört und erzählten allen ihren Freunden, dass sie auf eine Farm mit vielen Tieren ziehen würden und Bauern werden wollten. Es war wirklich süß. Als wir auf unserer Farm ankamen, war alles sehr ruhig. Wir waren Anfang März eingezogen und hatten uns ungefähr 2 Wochen später eingerichtet. Wir hatten noch keine Tiere auf der Farm, da wir uns erst an den Alltag mit den Kindern gewöhnen mussten. Ihre Schule war etwa 15 Minuten mit dem Auto von unserem Haus entfernt und wir fühlten uns nicht wohl dabei, sie mit dem Bus fahren zu lassen. Der 28. März begann wie jeder andere Dienstag, den wir bisher im Haus verbracht hatten. Ich machte die Kinder für die Schule fertig und wir gingen aus dem Haus. Mein Mann fuhr zur Arbeit und ich kehrte mit Paula zurück. Sie war in jeder Hinsicht eine kleine Version von mir. Sie folgte mir überall hin. Ich liebte sie abgöttisch und ich glaube, sie liebte mich auch. Als wir wieder zu Hause waren, holte mein Mann die Kinder von der Schule ab. Auf dem Rückweg hielten sie, um Eis zu kaufen, und waren ziemlich aufgedreht wegen des Zuckerschubs, als sie ankamen. Wir sorgten dafür, dass sie ihre Hausaufgaben machten, und sobald sie fertig waren, setzten wir uns zusammen, um fernzusehen. Es war in den Abendstunden, als das ganze Chaos begann. Sirenen begannen, um uns herum zu heulen. Wir hatten unser ganzes Leben in Seattle verbracht, also hatten wir so etwas noch nie erlebt. Mein Mann erkannte sofort, dass es sich um einen Tornado-Alarm handelte und sagte uns, wir sollten alle ins Badezimmer gehen und die Tür schließen. Unser Haus hatte weder einen Keller noch einen Schutzraum, also mussten wir mit dem auskommen, was wir hatten. Ich hatte nie in Betracht gezogen, dass Tornados Teil unserer Zukunft sein könnten, als wir den Umzug zu 6 planten. Wir drängten uns im Badezimmer zusammen, alle lagen übereinander, um beieinander zu bleiben für den Fall der Fälle. Mein Mann war oben und schützte uns mit seinem Körper. Das Haus begann zu zittern und unsere Töchter fingen an zu weinen und zu schreien. Paula klammerte sich mit aller Kraft an mich. Josh versuchte tapfer zu sein, aber ich wusste, dass er Angst hatte. Der Blick in seinen Augen, als er mich ansah, sagte alles. Die Geräusche von zerbrechenden Fenstern und herumfliegenden Trümmern wurden mit jeder Minute lauter. Ich betete für das Leben meiner Kinder, für unseres. Es war nicht unsere Zeit zu sterben, dachte ich. Alles, woran ich denken konnte, während der Boden unter uns bebte, waren all die Leben, die sie noch vor sich hatten. Ich wollte sie aufwachsen sehen, die Highschool abschließen, aufs College gehen, sich verlieben, heiraten und eines Tages eine eigene Familie gründen. Der Gedanke, dass diese Möglichkeit nicht Wirklichkeit werden könnte, erfüllte mich mit lähmender Angst. Nachdem wir etwa 10 Minuten im Badezimmer gewesen waren, begann das Haus zu wanken wie nie zuvor. Innerhalb von Sekunden wurde das Dach abgerissen und wir alle schrien vor Angst. Mein Mann schützte uns mit all seiner Kraft, während jede Windböe drohte, uns fortzureißen und wer weiß wohin zu tragen. Ich hatte furchtbare Angst, weinte und klammerte mich an jedes Stück Stoff oder Körper, das unsere Kinder sicher halten konnte. Plötzlich spürte ich, wie Paula aus meinem Griff zu gleiten begann. Ich begann, ihren Namen zu rufen, um die Aufmerksamkeit meines Mannes zu erregen, doch als ich mich umsah, war er nicht mehr da. Ich suchte nach ihm, aber ich konnte ihn nicht sehen. In diesem Moment hielt ich mich an Paula fest und schaffte es, sie wieder unter mich zu bringen. Allerdings nicht, bevor sie durch den Wind mit Wucht gegen die Wand geschleudert wurde. Paula war plötzlich ganz still. Sie weinte nicht mehr. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich musste mich auf die Situation konzentrieren und Hilfe suchen, sobald die Gelegenheit dazu kam. Ich machte mir Sorgen um meinen Mann. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass er von dem Sturm mitgerissen worden war. Ich betete und betete, dass es ihm gut ging, während ich mein ganzes Gewicht auf unsere Kinder legte, um sie unter Kontrolle und außerhalb der Gefahr zu halten. Nach einer scheinbaren Ewigkeit tobte der Sturm weiter, doch schließlich ließ der Wind nach. Alles wurde still. Wir lösten uns aus unseren Positionen und ich hob Paula auf. Sie war völlig regungslos und ich bemerkte eine Blutspur, die an der Seite ihres Kopfes herunterlief. Tränen liefen über mein Gesicht, während ich das Schlimmste befürchtete. In diesem Moment war ich überzeugt, dass ich meinen Mann und eines meiner Kinder verloren hatte. Wir verließen das Badezimmer und sahen uns den Trümmern gegenüber, die einst unser Zuhause waren. Ich fand meinen Mann im Vorgarten liegen, offensichtlich vom Wind dorthin geschleudert. Ich konnte sehen, wie er nach Luft schnappte, während ich zu ihm rannte. Ich hielt seinen Kopf in meinen Händen und sagte ihm, wie sehr ich ihn liebte. Das Erste, was er zwischen keuchenden Atemzügen fragte, war, ob es den Kindern gut gehe. Ich antwortete ihm, dass Paula verletzt sei, und ich konnte die Besorgnis in seinen Augen sehen. Ich danke Gott, dass wir kurz darauf Hilfe vom Katastrophenrettungsteam bekamen. Wir hatten keine Möglichkeit, jemanden anzurufen, und unsere Autos waren vom Wind fortgeschleudert worden, also konnten wir nur warten, bis wir gefunden wurden. Wir wurden alle ins Krankenhaus gebracht und ich, Josh, Jamie und April erlitten nur leichte Schnitt- und Schürfwunden. Aber ich bin so dankbar, sagen zu können, dass sowohl mein Mann als auch Paula überlebt haben. Paula erlitt schwere Hirnverletzungen und benötigt bis heute ständige Betreuung, was angesichts der Umstände unglaublich traurig ist. Doch ich bin zutiefst dankbar, dass sie noch bei uns ist. Mein Mann erlitt mehrere Knochenbrüche, aber er erholte sich innerhalb eines Jahres vollständig. Wir sind so dankbar, dass beide überlebt haben. Die gesamte Erfahrung war so furchterregend, dass wir beschlossen, nach Seattle zurückzukehren. Unsere Familien waren dort und mein Mann erhielt ein anderes Jobangebot, das er als genauso gut bezeichnete. Unser Leben änderte sich an diesem Tag für immer und wir hoffen, niemals wieder etwas so Schreckliches erleben zu müssen. Halloween war gekommen und meine Eltern waren zu einer Erwachsenenparty bei Freunden gegangen. Sie ließen mich, einen 14-jährigen Jungen und meine 12-jährige Schwester allein zu Hause, um Süßigkeiten an die Kinder in der Nachbarschaft zu verteilen. Wir lebten auf einem kleinen Bauernhof, umgeben von anderen Höfen, und Halloween war bei uns recht ruhig. Meine Schwester war endlich in dem Alter, in dem sie es peinlich fand, Süßigkeiten zu sammeln und sich zu verkleiden, während ich es einfach genoss, zu Hause zu bleiben und Videospiele mit meinen Freunden zu spielen, also ging ich an Halloween normalerweise nicht raus. Das einzige Problem in dieser Nacht war, dass unsere Eltern vergessen hatten, Süßigkeiten zu kaufen. Sie sagten uns, wir sollten verteilen, was wir in der Küche finden konnten, egal ob Obst oder Brezeln. Es war mir so peinlich, den Kindern etwas zu geben, das sie nicht wollten, an einem Abend, an dem sie Süßigkeiten erwarten. Ich machte mir aber nicht allzu viele Sorgen, denn in unserer Gegend lebten nicht viele Kinder und wir nahmen an, dass wir nicht oft an die Tür gehen müssten. Wir verteilten die erste Runde Äpfel an enttäuschte Kinder und dachten um 23 Uhr, dass der Abend vorbei war. Dann hörten wir ein Klopfen an der Tür. Es war spät und ich wollte eigentlich nicht mehr aufmachen, aber ich nahm an, dass es nur kleine Kinder waren und wollte nicht unhöflich sein, indem ich sie ignorierte, wenn sie sehen konnten, dass im Haus noch Licht war. Ich öffnete die Tür und war schockiert, vier sehr große Typen in Kostümen vor mir stehen zu sehen. Sie hielten ihre offenen Kissenbezüge hin, offensichtlich in Erwartung von Süßigkeiten. »Tut mir leid, Leute, wir haben keine Süßigkeiten«, sagte ich. »Wir haben den ganzen Abend Äpfel an die Kinder verteilt. Vielleicht gibt es ein paar Brezeln, wenn ihr welche wollt.« Der Größte vorne neigte leicht den Kopf, als ob er verwirrt über das war, was ich sagte, aber keiner von ihnen sprach wirklich. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, also begann ich, die Tür zu schließen. Als ich sie vollständig schließen wollte, stellte einer der Typen seinen Fuß zwischen Tür und Rahmen, um das Schließen zu verhindern. Ich öffnete die Tür wieder, um ihn zu fragen, was sein Problem war, aber bevor ich etwas tun konnte, drängten sich seine Freunde ins Haus. Ich schrie meiner Schwester zu, sie solle rennen und sich verstecken, bevor ich zu Boden gestoßen wurde. Einer der Eindringlinge zog einen Baseballschläger unter seinem Umhang hervor und sagte mit tiefer, ruhiger Stimme: »Wir sind nicht wegen der Süßigkeiten hier.« Ich schaffte es, mich auf Hände und Knie zu stützen, bevor ich in den Bauch getreten wurde und wieder zu Boden fiel. Ich versuchte zu schreien, aber das Problem, auf einem Bauernhof zu leben, mit mehr Abstand zu den Nachbarn als in einer durchschnittlichen Nachbarschaft, ist, dass niemand dich hört, wenn du um Hilfe rufst. Aber ich schrie trotzdem weiter. »Es ist Halloween. Glaubst du wirklich, jemand interessiert sich für einen schreienden Jungen?« Das brachte die anderen hinter ihren Kostümen zum Lachen. »Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber ich kann euch Geld geben, wenn ihr geht. Bitte, ihr müsst niemanden verletzen«, sagte ich in der Hoffnung auf eine Antwort. Aber sie lachten nur über meine zitternde Stimme. Einer der Typen sagte mit kindlicher Stimme: »Oh, schau, das kleine verängstigte Baby. Wo ist Papa, wenn man ihn braucht, um dich zu retten?« Ich spürte ein Brennen in meiner Seite, als der Typ mit dem Baseballschläger direkt auf meine Rippen schlug. Ich versuchte, ihren Stimmen zu lauschen, um herauszufinden, wie alt sie waren, und soweit ich es sagen konnte, schienen sie jung genug zu sein, um Teenager zu sein. Viele Gedanken schossen mir in diesem Moment durch den Kopf. Ich meine, sie waren definitiv nicht reif. Mit Schmerzen kroch ich in die Ecke des Raumes, während sie miteinander sprachen, welche Zimmer sie durchsuchen und was sie mitnehmen wollten. Einer der Jungs brachte mich nach draußen, während die anderen das Haus durchsuchten, um was auch immer sie wollten. Ich sah meine Schwester auf dem Dach, wie sie sich draußen vor ihrem Fenster versteckte, während der Mann, der gerade ihr Zimmer betreten hatte, kurz davor war, sie zu entdecken. Der Typ, der mich nach draußen gebracht hatte, packte mich am Kragen meines Hemdes und führte mich in die Scheune. Er öffnete die Tür zum Schweinestall und stieß mich hinein, während er mich mit dem Baseballschläger bedrohte. Er zwang mich, mich im Schlamm zu wälzen und wie ein Schwein zu grunzen, während er die ganze Zeit lachte. Ich war verängstigt, erschöpft, verwirrt, beschämt und völlig gedemütigt von dem, was sie mich zwangen zu tun. Danach zwangen sie mich aufzustehen und brachten mich zurück ins Haus, um dem Rest ihrer Freunde zu zeigen, was sie mit mir gemacht hatten. Sie schlossen sich dem Spott an, zwangen mich, Wasser aus der Toilette zu trinken, Müll aus dem Abfalleimer zu essen und andere Dinge zu tun, die ich nicht einmal beschreiben kann, während sie mich durch das ganze Haus schleppten. Die ganze Zeit betete ich nur, dass sie meine Schwester nicht finden würden. Merkwürdigerweise erwähnten sie ihren Namen nicht ein einziges Mal. Sie brachten mich in mein Zimmer und begannen, mich abwechselnd zu schlagen. Ich hatte keine Ahnung, was ich getan hatte, um eine solche Prügel und Folter zu verdienen. Ich versuchte, das Ganze in meinem Kopf zu verarbeiten und war kurz davor, mehrmals das Bewusstsein zu verlieren. Nach etwa 10 Minuten fragte mich einer von ihnen, wo meine Schwester sei. Sie sagten, sie wollten Spaß mit ihr haben und würden aufhören, mich zu verletzen, wenn ich es ihnen sagen würde. In diesem Moment entschied ich mich, überhaupt nicht mehr zu sprechen. Sie konnten mit mir machen, was sie wollten, aber ich würde ihnen nicht erlauben, meiner Schwester nahe zu kommen. Sie fragten mich wieder, spuckten mir jedes Mal ins Gesicht, wenn ich mich weigerte zu antworten. Es gab nichts, was sie tun konnten, um mich dazu zu bringen, ihnen ihren Aufenthaltsort zu verraten. Schließlich fesselten sie mich an einen Stuhl in der Küche und verließen das Haus, nachdem sie alles verwüstet hatten. Ich schätze, ich muss irgendwann das Bewusstsein verloren haben, denn als ich aufwachte, war ich im Krankenhaus und an eine Reihe von Maschinen angeschlossen. Meine Mutter weinte, als sie bemerkte, dass ich wach war, und nahm sich Zeit, mir genau zu erzählen, was passiert war. Offenbar hatte das Mädchen, mit dem ich eine Woche zuvor Schluss gemacht hatte, ihren Bruder gebeten, mir als Rache für das Beenden der Beziehung Angst einzujagen. Ich nehme an, er und seine Freunde waren völlig durchgedreht, das Ganze auf ein so extremes Niveau zu treiben. Zum Glück wurden alle festgenommen, obwohl nur der Bruder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er erhielt 5 Jahre wegen schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Die anderen Jungs bekamen Bewährungsstrafen als Teil eines Deals für ihre Aussagen. Ich habe immer noch starke Schmerzen, da das Ganze vor weniger als einem Jahr passiert ist. Aber ich glaube, es gibt eine Lektion, die ich Kindern geben kann, die an Halloween die Tür öffnen, wenn ihre Eltern nicht zu Hause sind. Schaut immer durch den Türspion, bevor ihr öffnet. Sehr gut. Ich werde von Anfang an beginnen. Ich war etwa 12 Jahre alt, als das passiert ist. Jetzt bin ich 33. Aber an das, was in dieser Nacht geschah, zu denken, macht mir immer noch Gänsehaut. Um den Kontext zu geben, glaube ich, sollte ich erwähnen, dass ich auf einem sehr abgelegenen Bauernhof im Süden von Idaho aufgewachsen bin. Wir waren nicht in den Bergen, wie du vielleicht denkst, sondern nur Prärien und Hügel über Meilen hinweg. Meine Eltern wuchsen in großen Städten auf, also entschieden sie sich, ihren Kindern ein Leben auf dem Bauernhof zu bieten, damit sie darin aufwachsen konnten. Und ich habe es immer geliebt. Wir hatten Ziegen, Hühner, Enten, Puten, alles Mögliche. Wir hatten es. Das Einzige, was mir fehlte, war ein wenig Freiheit von meinen Eltern. Mein Vater war Ziegenbauer und seine Arbeit bestand darin, auf dem Bauernhof zu arbeiten. Er verkaufte Ziegenmilch, machte Käse und natürlich verkaufte er auch das Fleisch. Meine Mutter war eine Hausfrau, also war sie ständig zu Hause, was bedeutete, dass ich praktisch keine Zeit oder Privatsphäre hatte, allein zu sein. Als ich ein Kind war, störte mich das nicht allzu sehr. Ich liebte es, meine Eltern in der Nähe zu haben, half meinem Vater bei den Arbeiten auf dem Bauernhof und kümmerte mich um die Tiere. Und ich war immer in der Küche, backte und kochte mit meiner Mutter. Aber als ich in die Mittelstufe kam, war ich bereit zu wachsen und denke, dass jedes Kind, wenn es in die Pubertät kommt, gerne einen Schritt zurück von den Eltern machen möchte. Es war wohl schwer für meine Eltern und sie mochten es nicht wirklich. Ich glaube, das lag daran, dass mein Bruder viel älter war als ich und zu diesem Zeitpunkt das Haus schon verlassen hatte. Ich war ihr kleines Mädchen und sie waren nicht wirklich bereit, die rebellische Phase der Adoleszenz zu erleben. Jedes Wochenende gingen wir als Familie zum Essen aus. Wir trafen meinen Bruder und seine Freundin und es war wirklich sehr lustig. Aber an diesem Abend wollte ich einfach zu Hause bleiben. Meine Mutter bestand darauf, dass ich mit ihnen komme und als ich mich weigerte, bot sie an, bei mir zu bleiben, damit ich nicht allein war. Ich bat sie immer wieder, mich in Ruhe zu lassen. Und schließlich, nachdem es sich wie eine Ewigkeit angefühlt hatte, stimmte sie zu. Mein Vater gefiel das nicht wirklich, aber sie versicherte ihm, dass alles gut sein würde. Und wenn ich etwas brauchte, konnte ich nur anrufen. Sie waren nur etwa 45 Minuten von der Stadt entfernt und ich war aufgeregt. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich frei. An diesem Abend umarmten und küssten mich meine Eltern, verabschiedeten sich und gaben mir die typischen Anweisungen, die Eltern geben, wenn sie ihre Kinder zum ersten Mal alleine lassen, wie die Handynummern, das Restaurant, zu dem sie gehen würden, und den Notruf 911 im Notfall und so weiter. Das, was mir durch ein Ohr hereinging, ging durch das andere wieder hinaus. Ich wollte einfach lange aufbleiben und Sendungen sehen, die ich normalerweise nicht sehen durfte, weißt du? Normale Kinderdinge. Außerdem muss ich erwähnen, dass wir damals einen deutschen Schäferhund namens Ghost hatten. Es war ein komplett weißer deutscher Schäferhund und ich dachte immer, er sah eher wie ein Wolf aus. Meine Eltern adoptierten ihn, als er ein Welpe war, und wir wuchsen zusammen auf. Er war wie mein Schatten. Ich bin sicher, dass es meinen Eltern auch ein wenig beruhigte, ihn in meiner Nähe zu wissen, als sie mich an diesem Abend allein ließen. Meine Eltern fuhren schließlich gegen 19 Uhr und ich war aufgeregt. Ich hörte, wie sie den Weg zur Einfahrt herunterfuhren und im nächsten Moment saß ich bereits auf dem Sofa. Ghost gesellte sich zu mir und wir sahen eine Weile fern. Eine Stunde verging und nichts, was geschah, war wirklich bedeutend. Ich sah ein paar alberne MTV-Programme, die meine Eltern normalerweise nicht erlaubten, und aß ein paar Süßigkeiten, die ich vor ein paar Wochen zu Ostern aufbewahrt hatte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir an keinem unserer Fenster Vorhänge hatten. Wir lebten mitten im Nirgendwo und machten uns wirklich keine Sorgen, dass jemand hineinsehen könnte. Außerdem liebte es meine Mutter, wie morgens die Sonne durch die Fenster hineinschien, ohne dass sie durchs Haus gehen und sie öffnen musste. Nach etwa 1,5 Stunden, seit meine Eltern gegangen waren, rief mich meine Mutter an, um mir zu sagen, dass sie nicht wie ursprünglich geplant nach Hause kommen würden, weil mein Bruder und seine Freundin an diesem Abend auch einen Film sehen wollten. Sie sagte mir, dass sie nach Hause kommen würde, wenn ich mich unwohl fühlte, länger allein zu sein. Aber ehrlich gesagt war ich sehr froh, ein paar Stunden mehr für mich allein zu haben. Also sagte ich ihr, dass es in Ordnung sei und sie den Film genießen solle. Während einer Werbepause des Programms rannte ich in die Küche, um mir eine Schüssel Eis zu holen. Ich hörte, wie Ghost in der Wohnzimmer bellt, aber ich dachte, dass er einfach einen der vielen Fledermäuse gesehen hatte, die oft in der Nacht umherflogen. Also schenkte ich ihm keine große Aufmerksamkeit. Doch dieses Mal hörte er nicht auf zu bellen. Es wurde so lästig, dass ich ihm zugebrüllt habe, er solle aufhören, aber er hörte nicht auf. Ich ging ins Wohnzimmer und konnte nicht anders als zu schreien, als ich sah, auf was Ghost bellte. Da stand ein Mann direkt vor dem Fenster. Er trug eine weiße Halloween-Gummimaske mit einem riesigen Grinsen auf der Vorderseite. Ich konnte seine Augen nicht sehen, aber mein Gott, es war unglaublich erschreckend. Ich erstarrte vor bloßem Terror, während ich ihn starrte, und er starrte zurück. Ich fühlte, wie die Tränen über meine Wangen liefen, und ich nehme an, mein Flucht- oder Kampfinstinkt setzte ein. Denn bevor ich mich versah, schrie ich Ghost an, dass er mir folgen sollte, und rannte die Treppe hoch in das Schlafzimmer meiner Eltern. Als ich oben ankam, konnte ich nicht anders, als nach hinten zu schauen. Ich musste wissen, ob er immer noch da war. Dieses Mal hatte er die Hand gehoben und winkte langsam, während sein Kopf nach oben neigte, als ob er noch immer in meinem Sichtfeld wäre. Ich trat in das Schlafzimmer und schloss die Tür hinter mir ab. In diesem Moment war ich bereits am Weinen. Ich bereute es zutiefst, allein geblieben zu sein, und wollte einfach meine Mutter und meinen Vater bei mir haben. Ich rannte zu meinem Nachttisch und nahm das Festnetztelefon, um meinen Vater anzurufen, aber es gab keinen Ton. Ich machte mir nicht allzu viele Sorgen, denn mein Vater hatte mir ein Handy für Notfälle gegeben, aber das Problem war, dass es sich in meinem Zimmer auf der anderen Seite des Korridors befand, und ich wollte nicht das Risiko eingehen, dorthin zurückzukehren, wo dieser maskierte Mann war. Ich hatte keine andere Wahl. Ich würde nicht still dasitzen und warten, bis meine Eltern Stunden später mit diesem Mann vor dem Haus zurückkehren. Ich fasste all meinen Mut zusammen und schloss die Tür des Schlafzimmers wieder auf. Ich rannte so schnell ich konnte. In den 10 Sekunden, die ich brauchte, um zu meinem Zimmer zu gelangen, bemerkte ich, dass der Mann nicht mehr vor dem Fenster war. Das Fenster war geöffnet und jetzt stand er unten an den Treppen. Ich schrie ungewollt fast so laut wie möglich und hörte seine Schritte, die hinter mir die Treppe hinaufrasten. Ghost stürzte sich auf den Mann und bellte, was ihn für einen Moment innehalten ließ. Das reichte aus, damit ich und Ghost in mein Zimmer gelangen und die Tür hinter uns schließen konnten. Ich nahm das Telefon aus meiner Schublade und wählte 911, verzweifelt darauf wartend, dass jemand so schnell wie möglich kam. Der Mann vor meiner Tür versuchte, sie zu öffnen. Ich sah, wie er den Riegel bewegte, während er versuchte, in mein Zimmer einzudringen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und ich glaube, das machte mich noch mehr erschrocken. Die Operatorin beantwortete den Anruf und sie verstand mich kaum durch meine Hysterie, aber sie bekam die Nachricht und sagte mir, dass bereits ein Beamter in der Nähe sei und in nur 5 Minuten da sein würde. Sie bat mich, in der Leitung zu bleiben, bis er eintraf, und etwas in mir dachte, dass ich es laut sagen sollte. Okay, ein Beamter wird in 5 Minuten hier sein. Er wird in 5 Minuten kommen, richtig. In dem Moment, in dem ich diese Worte aussprach, verstummten alle Geräusche und Bewegungen. Die Türklinke hörte auf, sich zu bewegen, und zu meinem Erleichterungsschein war er aus dem Haus gegangen. Aber verdammt, mein Herz raste aus mir heraus. Ich wusste, dass ich dieses Zimmer nicht verlassen würde, bis ein Beamter da war, um mir zu helfen. Und genau wie die Operatorin sagte, erreichte ein Beamter mein Haus in dieser Zeit. Ich sah die Lichter, als er ankam. Und ja, ich hörte Sirenen. Ich hörte, wie sie ins Haus gingen und die Treppe hinaufrannten und schrien, dass der Mann herunterkommen und seine Hände auf den Rücken legen sollte. Das bestätigte mir, dass der Mann noch nicht gegangen war, und ich war sehr dankbar, dass ich nicht versucht hatte, aus meinem Zimmer zu kommen. Schließlich nahmen sie ihn fest, und einer von ihnen brachte ihn weg, während ein anderer bei mir blieb. Ich nehme an, sie riefen meine Eltern an, die Alten zurückzukommen. Sie fanden schließlich mehrere abgetötete Zicklein auf dem Grundstück. Sie waren klar mit mehreren Stichwunden über ihren Körpern getötet worden. Als die Polizei ihn fand, stand er noch genau vor meiner Tür, starrte sie an und hatte Blut an seinem Körper. Er sprach kein einziges Wort danach, In dieser Zeit erfuhren wir, dass er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Zu unserer Beruhigung planten meine Mutter und mein Vater, die Farm zu verkaufen und eine andere an einem anderen Ort zu kaufen. Vielleicht in einem anderen Staat, weit entfernt. In der Hoffnung, dass er uns niemals finden könnte, wenn er irgendwann aus dem Gefängnis entlassen würde. Allerdings nahm der Mann mit der Maske sich selbst das Leben im Gefängnis, bevor dies passieren konnte. Und an jedes Kind, das Freiheit von den Eltern möchte, wenn es noch zu jung ist, denkt einfach daran, dass in den erschreckendsten Momenten die Menschen, die ihr am meisten wollt, diejenigen sind, die da sind. Ich bin ein 17-jähriger Junge mit einem ziemlich interessanten Leben, wenn ich das so sagen darf. Meine Mutter ist weggegangen, als ich noch sehr jung war, und meine Schwester und ich wurden seitdem allein von unserem Vater großgezogen. Wir leben auf einer Farm in den Rocky Mountains und im Allgemeinen ist das Leben sehr ruhig. Ich habe einige Freunde, die in der Nähe wohnen, gemäß unseren Standards, und mache regelmäßig den 3 Meilen langen Weg zu ihren Häusern, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Also, als ich an jenem Abend meinen Vater fragte, ob ich gehen darf, zögerte er keinen Moment und sagte ja. Ich hatte geplant, die Nacht bei meinem Freund Jimmy zu verbringen und war ziemlich aufgeregt. Außerdem ist der Weg beeindruckend am Nachmittag unter der Sonne. Zu diesem Zeitpunkt war ich 14 Jahre alt, also packte ich nur ein paar Snacks, Dosen Monster Energy und ein paar Schlafanzüge in meinen Rucksack. Ich umarmte meinen Vater und gab meiner jüngeren Schwester einen Kuss auf die Stirn, bevor ich losging. Der erste Teil des Weges führte durch die Felder. Ich erinnere mich, dass ich ab und zu anhielt, um mit meiner Wegwerfkamera Fotos von den Feldern zu machen, die mein Vater und ich vor ein paar Wochen gepflanzt hatten. Es war ein Fehler, nur Shorts und ein ärmelloses T-Shirt zu tragen, während die Sonne auf meine extrem blasse Haut brannte. Ich konnte sehen, wie sie sich rötete, je weiter die Minuten vergingen. Am Ende unseres Grundstücks war ein kleiner Bach und ein Zaun aus Stacheldraht darüber. Den hatten wir, um Wölfe und Berglöwen in der Umgebung abzuschrecken, da wir es satt hatten, so viele Tiere durch sie zu verlieren. Es ist technisch illegal, Fallen für Wölfe zu stellen, da dies als unmenschlich gilt, aber mein Vater war so wütend, dass er es einfach trotzdem tat. Und so begann die schlimmste Nacht meines Lebens. Nachdem ich den Zaun aus Stacheldraht und den Bach überquert hatte, ging ich etwa 40 bis 50 Fuß in den Wald hinein, als ich ein lautes Knacken hörte und Druck auf meinen Knöchel spürte. Ich erinnere mich nicht, was das Geräusch verursachen könnte, und sah mich um, um nach einer möglichen Quelle zu suchen. Dann begann ich einen brennenden Schmerz in meinem Bein zu spüren, und als ich nach unten sah, sah ich eine sehr große Wolfstrappe, die sich in mein Bein gebohrt hatte. Die Dornen waren vollständig in meine Haut eingebettet, und das Blut schoss zwischen den Wunden hervor. Ich begann vor Schmerz zu schreien, in der Hoffnung, dass mich jemand hören und helfen würde, aber ich war mitten im Wald ohne jemanden in der Nähe, mindestens 1 Meile entfernt. Ich fühlte, wie mir der Schock und der Blutverlust langsam die Kraft raubten, und ich konnte es mir nicht leisten, in Ohnmacht zu fallen. Ich wusste, dass ich jede Sekunde benötigte, die ich bekommen konnte, bevor ich verblutete. Meine einzige Hoffnung war, dass jemand meine Spur findet, aber das bedeutete warten. Mein Vater erlaubte mir nicht, ein Telefon mitzunehmen, also war es ausgeschlossen, jemanden anzurufen, was bedeutete, dass nur Jimmy merken könnte, dass ich nicht angekommen war und meinen Vater anrufen würde. Ich zog mein T-Shirt aus und band es um mein Bein, um die Blutung zu stoppen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich meine Zehen nicht mehr spüren, noch meinen Fuß. Ich versuchte, die Falle zu öffnen, aber da ich ein schlanker Junge bin, hatte ich nicht die nötige Kraft dafür. Ich saß dort etwa 1 Stunde lang und versuchte, einen Weg herauszufinden. Die einzige Idee, die mir einfiel, war zu warten, bis jemand merkt, dass ich fehle, oder all meinen Mut und meine verbliebene Kraft zu sammeln, um mich zurück nach Hause zu schleppen. Glücklicherweise war die Nachlässigkeit meines Vaters an diesem einen Tag eine gute Sache, denn er hatte die Falle nicht fest genug geschraubt. Die Nacht begann langsam zu dämmern, also griff ich in meinen Rucksack und holte meinen Schlafanzug heraus und zog ihn an. Ich wusste, dass es in der Nacht keine Option war, sich zu bewegen. Ich musste sehen, wohin ich ging, wenn ich diesen schweren Gegenstand an meinem Bein schleppte. Ich fand einen ziemlich großen Baum in der Nähe und schaffte es mit höllischem Schmerz bis zu ihm zu kriechen. Ich lehnte mich gegen den Baum und konnte nicht anders, als meine Augen vollständig zu schließen, erschöpft vor reiner Erschöpfung. Ich wachte auf, als ich Zweige brechen hörte. Ich sah mich um, aber es war komplett dunkel und ich konnte nichts sehen. Ich zog meine Wegwerfkamera heraus und machte mit dem Blitz Fotos in alle Richtungen, um zu sehen, was um mich herum war. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, als ich zwei leuchtende Augen in der Ferne sah, begleitet von entferntem Wolfsgeheul. Die Schreie waren so laut, dass ich mein Leben darauf gewettet hätte, dass diese Wölfe direkt neben mir waren. Die Nacht zog sich hin, als würde sie Tage dauern, aber ich schaffte es, wach zu bleiben, bis das erste Licht des Tages zwischen den Bäumen hindurch schimmerte. Ich fühlte Erleichterung, als ich sah, dass keine Tiere mehr in meiner unmittelbaren Umgebung waren in diesem Zustand absoluter Verwundbarkeit. Ich hatte die gesamte Beweglichkeit in meinem Unterschenkel verloren, aber der Schmerz war nach wie vor unerträglich. Ich packte meine Tasche und atmete tief durch, bevor ich mich auf die Hände und Knie begab und erneut anfing, mich vorwärts zu ziehen. Das Gewicht der Falle, die hinter mir hergezogen wurde, war fast unerträglich. Es fühlte sich an, als würde etwas versuchen, mir das Bein mit einem rostigen Messer abzuschneiden. Jeder Zentimeter, den ich vorankam, war eine absolute Qual, aber ich musste weitermachen. Schließlich schaffte ich es zu den 40 Fuß, die mich vom Bach trennten. Dann kam ein weiteres Hindernis. Der Bach war flach genug, um ihn problemlos zu überqueren, aber das Durchqueren des Baches war eine andere Geschichte. Beim Eintreten ins Wasser war es nur so tief, dass es mir gerade so die Nase bedeckte, und mein einziges Mittel zu atmen war durch die Nase. Jedes Mal, wenn das Wasser meine Nase berührte, während ich mich vorwärts kämpfte, geriet ich in Panik, überzeugt davon, dass ich, bevor ich die Farm erreichte, ersticken würde. Aber das war nicht der Fall. Ich schaffte es, den Bach zu überqueren und atmete tief durch, erleichtert, diese schreckliche Etappe des Weges überlebt zu haben. Ich begann, mich zum Stacheldrahtzaun zu schleppen und schrie vor Schmerz, als die Falle an einem Felsen hängen blieb, während ich sie zwanglos zog, was meine Verletzungen noch weiter verschlimmerte. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, mich machtlos zu fühlen. Ich dachte darüber nach, aufzugeben fühlte mich, als würde ich sterben, und hatte keine Möglichkeit, in 4 Stunden nach Hause zu gelangen. Ich hatte nur ein paar Schritte von den 50 Fuß geschafft. Ich hob mein Bein von dem Felsen und sah den Zaun vor mir. Ich wusste, dass ich nicht klettern konnte, also blieb nur noch die Möglichkeit, darunter durchzukriechen. Ich versuchte, den Zaun anzuheben, während ich mich hindurchschlängelte, doch ich konnte nicht verhindern, dass die Dornen meine Haut am Rücken durchstachen. Der Schmerz in meinem Rücken war intensiv, lenkte mich jedoch irgendwie vom Schmerz im Bein ab. Wie seltsam das auch klingen mag, diese Ablenkung verschaffte mir eine gewisse Erleichterung. Zoll für Zoll näherte ich mich dem Haus. Ich zog durch die Felder, betrachtete die Pflanzen, die ich gestern noch bewundert hatte, aber jetzt nur noch Wut auslösten, nur beim Anblick. Sie erinnerten mich daran, wie weit ich noch von zu Hause, meiner Rettung, entfernt war. Ich war mit Schlamm, Schweiß und Blut bedeckt, aber in dem Moment, in dem ich die Struktur meines Hauses sah, war ich entschlossen zu überleben. Ich erhöhte das Tempo so gut ich konnte und schob mich über die Ellbogen vorwärts, die jetzt abgeschrammt und blutüberströmt waren, unkenntlich. Als ich schließlich die Treppe des Hauses erreichte, war mein Körper vollständig erschöpft. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, wie mein Vater schrie, als er mich sah. Mein Fuß musste amputiert werden und ich war einige Monate im Krankenhaus, weil sich Infektionen entwickelten. Mein Vater bestand darauf, dass alle Fallen auf dem Grundstück zerstört wurden. Mein Cousin dachte nie daran, meinen Vater anzurufen, weil er davon ausging, dass ich einfach in Schwierigkeiten war oder bestraft wurde, und machte einfach weiter wie gewohnt. Er fühlt sich seitdem sehr, sehr schlecht deswegen. Ich verurteile ihn nicht. Obwohl die Erfahrung schrecklich war, ich würde nichts ändern. Sie lehrte mich, was es bedeutet, am Leben zu sein, und ich könnte nicht dankbarer für die Lektionen sein, die ich gelernt habe.